Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. 4 Tage lang 10 Minuten Eishockeypause. Ja, Wahnsinn. Habt ihr uns auch so vermisst, wie ich den Bernd Schwickerath. Servus.
Und ich den Christoph Fetzer. War ein bisschen kalter Entzug, würde ich sagen.
Die Auferstellung des Bernd S.
Heute. Ach so, meinst du an Ostern jetzt, oder?
Jetzt einen Tag nach, 2 Tage nach Ostern, nach Ostersonntag.
Ja, so ist es.
Unsere Tops und Flops. Hier in den, ja, für euch 10 Minuten Eishockey, für alle anderen dann abends natürlich auch unser regelmäßiger wöchentlicher Podcast. Erstmal danke, können wir sagen, an diesem Wochenende Nächstes Level im Crowdfunding für die Weltmeisterschaft erreicht. Vielen Dank dafür und das ist natürlich ein klares Top. Und top auch, dass der Kader nochmal NHL-Verstärkung zu bekommen scheint. Auf jeden Fall haben Moritz Seider und Lukas Reichel die Freigabe bekommen. Philipp Grubau ist ja schon im Kader, wird dann also auch in Rosenheim, ist schon eine geile Geschichte, oder? In Rosenheim zwischen den Pfosten stehen, ja. Im Testspiel gegen Österreich. Schön. Ja, das ist schön.
Ja, diese Mannschaft braucht auch ein Update. Also ist jetzt nicht wirklich Tops und Flops vom Wochenende, aber ich glaube, dieses 0-4 gegen die Slowakei, man hört ja auch, dass Harold Kreis nicht die allerbeste Laune danach hatte. Also ich glaube, da war wirklich ein Update nötig und das kam jetzt auch. Aber sprechen wir mal über die DEL, da geht es ja zur Sache. Am Samstag in Köln völlige Ekstase durch das Overtime-Tor von McLeod und andererseits gestern wieder völlige Ekstase in Berlin. Was war denn da los?
Top, würde ich sagen, auf jeden Fall die Reaktion der Haie in Spiel 2 ja. Und auch, ich meine, du kannst gleich noch ein bisschen was zur Atmosphäre da in der Arena sagen, du warst ja vor Ort, also das ist natürlich schon überragend, nach 11 Jahren wieder ein Finale da zu haben und wie es da abgegangen ist auf jeden Fall und dann eben mit diesem Sieg und dann auch noch super gescriptet, typisches Haie-Tor, würde ich sagen, der ersten Reihe schnell rausgespielt und dann eben McLeod, der auf dem Hosenboden da noch rutscht und jubelt und die ganze Arena flippt aus und Köln feiert. Und dann natürlich, aber muss ich auch sagen, einfach so Statement-Sieg von Berlin in Spiel 3, natürlich 7-0, höchster Finalsieg überhaupt in der DEL-Geschichte. Pföderl, Ronning, vor allem wieder die da aufzaubern und einfach geile Tore und dann denkst, okay, ich habe schon so die Serge Bain-Aussage nach Spiel 2, ja, jetzt haben wir Best of 5, so leicht lächelnd, so ein, also ich würde nicht sagen arrogant, aber das Selbstbewusstsein des Meisters ungebrochen, so würde ich dieses Interview deuten nach dem Spiel beim Magenta Sport und dann haben sie halt Talk the Talk, Walk the Walk gemacht in Spiel 3.
Absolut, aber bleiben wir erstmal beim Samstag, also wenn du die Atmosphäre ansprichst, das war wirklich der absolute Top, also ich habe das in Köln natürlich schon häufiger mal erlebt, ich war ja auch damals bei dem Spiel gegen Ingolstadt da, bei dem Spiel 7 und sowas und natürlich diverse Derbys erlebt und andere Playoff-Spiele auch, also das ist schon krass, wenn das Publikum in Köln einfach von Anfang an steht und das gibt's ja auch in anderen Hallen, dass die Leute mal so steht auf, wenn ihr bla 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 seid, ne? Aber in Köln stehen die Leute ohne, dass das gesungen wird und die setzen sich auch teilweise gar nicht hin, also die Leute standen wirklich die ersten 10 Minuten komplett und dann irgendwann haben sie sich mehr hingesetzt, aber dann kam eine Aktion, da standen direkt wieder alle auf. Also da waren Leute, die haben wahrscheinlich, ich weiß jetzt den genauen Preis nicht, sagen wir mal 50, 60 Euro für den Sitzplatz bezahlt, die hatten de facto einen Stehplatz. Das ist echt krass.
Ja, grandios insgesamt natürlich auch in dieser Finalserie, dass du da so viele Zuschauer hast. Pro Hin- und Rückspiel, sage ich jetzt mal, oder jeweils Heimspiel halt dann über 30.000, das ist natürlich schon sensationell. Aber ja, was machen wir mit den Haien dann in Spiel 3 oder was ist es einfach die Antwort von Berlin? Ist es die Qualität vor allem von Pföderl und Ronning? Die beiden haben ja sogar dann mal im Vorbeigehen noch Rekorde aufgestellt. Pföderl Hattrick und jetzt 46 Playoff-Tore und auf der anderen Seite Ronning, der jetzt auch den Scoring-Streak in den Playoffs hat mit 12 Spielen, also in allen 12 Playoff-Spielen jetzt gescored, Wally Schreiber da abgelöst hat. Also erst Peter Dreiseitel und dann Wally Schreiber, beide aus der ersten DL-Saison. Ja. Wally Schreiber 1995 in den Playoffs mit Landshut 11 Spiele in Serie gepunktet und Ronning jetzt 12 und Pföderl eben vorbei an Patrick Reimer mal eben als bester Playoff-Torschütze, so ist richtig, ne?
Ja, aber was ich noch krasser finde ist, also natürlich wissen wir, dass Leo Pföderl, wenn es in die Playoffs geht, nochmal einen Gang zulegen kann, aber wenn es ins Finale geht, legt er einfach nochmal 3 Gänge zu. Der Kollege hat jetzt in seiner Karriere 15 Finalspiele gespielt über die vergangenen Jahre und hat er 13 Tore geschossen. Also der kann doch nicht fast jedes Finale treffen. Der hat von diesen 15 Finalspielen, wir haben es ja gestern bei Blue Sky mal eine kleine Übersicht rausgehauen, der hat von seinen 15 Finalspielen in 14 davon gepunktet. Der hat schon 2-mal das Meistertor gemacht. Und mich würde es nicht wundern, wenn er es dieses Jahr wieder macht. Also irgendwie kann der im Finale nochmal komplett drauflegen. Und ich weiß, klar, man ist bestimmt, auch wenn man es nicht absichtlich macht, hat man eine andere Anspannung dann. Also, oder sagen wir es so rum, man hat in der Hauptrunde vielleicht nicht die gleiche Anspannung, wie er im Finale hat. Aber dass der sowas von aufdreht, okay, muss natürlich ja sagen, er wird auch überragend gefüttert. Also was Ronning da für Querpässe spielt, gerade in Überzahl.
Alter, dieses Ding im Powerplay, ja Wahnsinn. Ich war wirklich vorm Fernseher, ich klatsche jetzt nicht, wenn ich DEL schaue, aber ich habe so innerlich geklatscht, weil ich mir gedacht, ich bin so aufgestanden vorm Fernseher und gedacht, okay, also Wahnsinn, ne? Also aufs leere Tor praktisch gespielt von Ronning und auch Pödel sofort, mit der Reaktion, als er dann auf Ronning gedeutet hat. Logisch war das auch der Pass, aber du musst ihn natürlich dann noch so treffen wie Leo Pödel.
Aber das war ja am Samstag in Köln schon genauso, da hat er das gleiche Tor gemacht. Und ja, wir kennen das von Ovechkin, zu dem haben wir gleich noch, dass der auch immer auf dem gleichen Platz steht und jeder weiß, was passiert und irgendwie kann es keiner verhindern. Aber warum lassen die Kölner den Pödel denn so frei? Naja, egal. Lass uns mal über die Kölner reden.
Ja, warum lassen die anderen den Ovechkin so frei? Kannst du auch sagen. Logisch, ja, absolut. Aber du hast halt einfach, du musst halt, jetzt wenn wir dieses Powerplay-Tor auch von gestern oder auch aus Spiel 2 nochmal nehmen, du hast halt da einfach mit Ronning auch den, also der Ronning kann auch die Scheibe annehmen und dann seinen klassischen Move da in die Mitte ziehen, ja, über einen Toe-Drag und dann schießen. Das musst du halt einfach, ja, Respect Ronning und dann spielt er halt quer und sagt, hey,
du
Respect
hast noch einen
Leo.
In der blauen Linie stehen. Da dachte ich genau, das ist ein besonderer Flop, ne? Die Verletzung von Kai Wissmann, also der ja anscheinend einen Schuss drauf bekommen hat. Ich habe als
war es ein Schuss oder war es ein Schlag? War es ein Schuss jetzt, oder? Weil es war schon diskutiert worden, dass
ich habe es nicht gesehen, aber ich bin am Samstagabend aus der Halle raus und dann geht man da durchs Parkhaus und dann stand da Kai Wissmann mit ein paar Leuten und er hatte halt seine Hand immer noch komplett in Eis. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, ob wir den noch mal sehen, was natürlich auch so für die WM nicht so doll wäre, weil ich hier auch mal davon aus, dass Moritz Müller, wenn man sieht, wie der sich gerade so mit seiner Schulter durch die Serie quält, dass der auch nach der Saison erstmal sagt, WM ist wahrscheinlich dieses Jahr nicht. Also noch ein größerer Top, dass Moritz Seider da ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Wissmann und Müller beide für die WM ausfallen. Aber das war jetzt nur ein kleiner Abzweig. Gehen wir wieder zurück zum Finale. Also ich finde es ein bisschen komisch bei den Kölnern, dass die manchmal so total drin sind, weil ich fand ja, dass sie am Samstag das Spiel wirklich verdient gewonnen haben. Sie waren die aktivere Mannschaft, sie hatten mehr Schüsse, mehr Chancen, waren wirklich besser. Aber dann am Montag sind sie auch gar nicht so schlimm gestartet, fand ich. Aber dann fallen sie halt irgendwie im zweiten Drittel komplett auseinander. Und das hatten wir ja schon mal bei dem Ingolstadt-Spiel. Und ich finde es irgendwie komisch, dass man dann ein Spiel quasi so komplett aufgibt. Andererseits kann man sagen, gut, sie sparen sich halt die Kräfte. Aber ob das wirklich so eine rationale Entscheidung ist oder ob man einfach denkt, naja, heute geht nichts und ich versuch's, aber es klappt nicht.
Ich finde es halt auch wieder cool, diese Serie so zu verfolgen und zu sagen, okay, Köln echt mit einer super Antwort in Spiel 2 und auch von der Spielweise ja ein bisschen anders. Jetzt haben wir über den Game-Winner da gesprochen, ja, Austin auf Schütz, Schütz auf McLeod, schnell, da war einfach Berlin ja nicht ganz in Position und immer so ein bisschen einen Schritt zu spät und dann spielt die das halt mit ihrem Tempo aus, aber man muss einfach sagen, dass die Haie auch in den ersten beiden Spielen sich lang auch immer festgesetzt haben, im Drittel der Eisbären Berlin auch guten Scheibenbesitz hatten, im Drittel der Eisbären Berlin, also schon nochmal ein bisschen anders gespielt haben, das ist eine Anpassung, ja, und das ist auch, denke ich, eine gewollte Anpassung, dass du halt weißt, okay, du kannst die nicht einfach zurückziehen gegen die Eisbären, sonst spielen die dich halt auch auseinander. Und dann aber wiederum die Reaktion von Berlin mit einem 7:0, mit dem ich natürlich in der Höhe oder mit dem in der Höhe keiner gerechnet hätte. Insofern sehr gespannt dann auf Spiel 4, wie wiederum die Reaktion der Kölner Haie aussieht.
Ja, aber nochmal, ist mal abgesehen von den Toren oder sowas, ne, schauen wir auch mal auf die Spielanteile. Gabriel Fontaine, 17:1 Schüsse hat er gestern auf dem Eis erlebt. Liam Kirk, 14:2. Ty Ronning, 23:5. Und also klar sind natürlich auch Überzahlsituationen bei, aber Fontaine allein 17:1, also da ist ja überhaupt keine Gefahr fürs eigene Tor. Wobei ich sagen muss, Hildebrand hat auch gut gehalten, dass er seinen Shutout geholt hat. Der war jetzt nicht geschenkt von seinen Vorderleuten. Der musste echt gerade bei den 3-5 nochmal richtig ein paar heiße Paraden zeigen. Ach übrigens, zu diesen 3-5, da hast du auch gesehen, dass die Berliner funktionieren, weil das Spiel war ja schon durch. Die hätten ja ein Tor, die hätten sogar 2 Tore kassieren können, völlig egal. Aber wie sich ja nochmal reinschmeißen. Und es gab im letzten Drittel so einen Wechsel, es war kurz nach dem 6:0, wo du denkst, okay, jetzt ist endgültige Decke drauf. Aber die haben ja gar nicht nachgelassen. Die sind wirklich 3-4 Mal richtig knallhart in die Kölner reingeflogen, um den, glaube ich, so den letzten Glauben zu nehmen und auch zu sagen, hey mal Leute, wir lassen uns jetzt hier auch nicht mehr provozieren oder dass ihr irgendwie denkt, wir gewinnen das letzte Drittel und fahren da mit einem guten Gefühl zurück. Nee, wir vernichten euch komplett. Und das fand ich eine krasse Einstellung.
So viel zum DEL-Finale. Wir versuchen so die Geschehnisse der letzten Tage so thematisch in Tops und Flops zu gießen, sind jetzt bei der Frauen-Weltmeisterschaft und die USA holen sich den Titel. Wieder mal das Finale gegen Kanada, wieder eine Verlängerung. Fangen wir aber vielleicht trotzdem mit der deutschen Mannschaft an, mit ein Top für mich. Wir können gleich insgesamt über dieses Ergebnis und Platz 8 diskutieren, aber ein Top für mich, Sandra Abstreiter im Viertelfinale, 0:3 da verloren gegen die USA, aber natürlich auch wieder, weil Abstreiter 48 der 51 Schüsse auf ihr Tor halt gehalten hat und teilweise wirklich sensationelle Paraden. Und wir haben da schon gesehen, dass natürlich Deutschland eine gute Abstreiter braucht, um so ein Viertelfinale einigermaßen erträglich zu halten, sage ich jetzt mal, und auch natürlich erfolgreich zu sein bei so einem Turnier. Und andererseits, dass Abstreiter sich einfach von Spiel zu Spiel gesteigert hat und ich schon ganz gern gesehen hätte, was passiert wäre gegen Schweden, wenn sie vorher mehr Spielpraxis auf hohem Niveau gehabt hätte.
Das wollte ich gerade sagen, absolut. Also das hat man hier schon angemerkt, dass sie halt Wochen und Monate kein Spiel gemacht hat. Ne? Und die ist wirklich immer besser geworden. Gegen Japan war sie ja schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Und gegen die USA hat sie ein überragendes Spiel gemacht. Der eine war ja noch so abgefälscht, der konnte gar nichts dran machen. Also eigentlich, klar ist das natürlich ein normales Gegentor, aber grundsätzlich hat sie zweimal, würde ich sagen, hat sich richtig einen reingelassen. Ne? Und das war schon sehr, sehr stark. Trotzdem muss man sagen, die Unterschiede sind schon extrem krass. Also Deutschland war ja meilenweit davon entfernt, da irgendwie eine Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen. Das ist jetzt keine große Überraschung. Das ist das, was wir alle erwartet haben, aber es ist natürlich trotzdem eher ein Flop.
Ja, und ob wir jetzt das abschneiden, ich meine, die Erwartungen waren, glaube ich, hoch nach dem letzten Jahr, als man fast Fünfter geworden ist. Wir können es immer wieder rauf und runter diskutieren. Es ist einfach ein Spiel in der Gruppenphase. Wenn du das gewinnst, eben das Spiel gegen Schweden, dann hast du eine Chance auf den fünften Platz. Unter dem Strich haben sich diesen fünften Platz ja wieder die Schweizerinnen geholt, halt mit einem knappen Sieg gegen Schweden. Aber es war ja eng. Deutschland hatte letztes Jahr die Chance auf diesen fünften Platz, dieses Jahr nicht. Klar ist das jetzt vom Ergebnis her oder von der Platzierung her ein Rückschritt. Man hat, glaube ich, gesehen, dass das einfach schwierig ist, unter diese Top 5 zu kommen und dass eben jetzt Schweden auch eine Mannschaft ist, die da eher noch hindrängt als Deutschland. Also in diesem Turnier Schweden auf jeden Fall besser als Deutschland. Ein Top habe ich aber noch aus deutscher Sicht, das ist Nina Jobst-Smith. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die ja möglicherweise jetzt auch gedraftet wird in die PWHL. Junge Verteidigerin, die, glaube ich, noch eine schöne Eishockey-Karriere vor sich hat, eine Profikarriere.
Total. Und noch ein anderes Top, was jetzt nicht wirklich was mit Eis zu tun hat, wenn man so die Social-Media-Kanäle der Spielerin verfolgt. Ich glaube, dass das wirklich ein Team ist, was ja immer gesagt wird, das sieht man da auch. Ne? Also klar, die würden sich jetzt auch nicht dabei filmen, wie sie sich streiten, ist auch logisch, aber ich finde, die Atmosphäre im Team kommt ganz gut rüber, wenn man es jetzt so anguckt.
Und das natürlich auch Verdienst, Coaching, ja, auch da hat Deutschland in den letzten Jahren einfach einen Schritt nach vorne gemacht mit Jeff McLeod. Er hat vor dem Turnier von der Medaille gesprochen. Ich habe mir gedacht, okay, ist auch nicht mal nicht schlecht, dieses Wort in den Mund zu nehmen, dass es schwierig wird, war ja von Anfang an klar.
Ja, schon das Finale, oder? Also, das zweite Drittel war ja sensationell mit den vier Toren da in, was war das, 2,5 Minuten oder
ungefähr,
sowas?
Erst
zwei Tore von den Amerikanerinnen,
ja.
Dann zwei Tore von den Kanadierinnen, wobei man sagen muss, auf beiden Seiten unglaubliche Aussetzer, ne? Also, sei es Torhüterfehlerin, sei es Abwehrspielerinnenfehlerin, also, Wahnsinn, ne?
Genderst du jetzt schon Fehler, ja. Auch? Torhüterinnen,
ja, ja. Fehlerin. Torhüterfehler, und dann dachte ich, nee, ist ja eine Torhüterin, und dann habe ich Fehlerin gesagt, und komplett bescheuert. Torhüterinnenfehler, so wollte ich sagen.
Ja, aber glaube ich jetzt gleich 10 Abos verloren, ja, weil du Fehler channelst. Ja,
genau,
ja,
genau. Bei der harten Männer-Hockey-Crew hier. Ja.
Also die Bjerne, die natürlich daneben greift, voll daneben greift. Ja. Vielleicht haben da auch, die Bjerne, vielleicht braucht die einfach mal Pause jetzt auch bei Montreal und Abstreiter muss spielen. Ja,
nachdem ja die da, so
vielleicht
nämlich,
ist die
so
vielleicht rum. Ist die überspielt. Scheibe tief und die greift dann daneben und Rebound zum 2-0 und auch Frankel beim 2-1 sieht nicht so gut aus. Und natürlich vor allem der Fehlpass von LaRocque in der Verlängerung. Also wirklich genau auf den Schläger von Heisi.
Du siehst doch, dass die Kollegin gerade zur Bank fährt und wechseln will. Also das fand ich ganz komisch, ehrlich gesagt.
Ich würde
keinen Druck, den zu spielen.
Ja, genau. Ich würde tatsächlich das mit schon 18 Minuten Verlängerung und dann doch, also so eine lange 3-gegen-3 Verlängerung habe ich noch nie gesehen. Das war bei den Turnieren jetzt immer, egal ob WM der Männer war, glaube ich mal, war Finnland-Kanada war noch Verlängerung auch, war auch relativ schnell vorbei. U20-Weltmeisterschaft war immer in den ersten Minuten vorbei. Auch jetzt letztes Jahr bei den Frauen, die Verlängerung war auch irgendwie, ja, erste 5 Minuten oder also länger als 10 Minuten eine Verlängerung, 3-gegen-3 bei so einem Turnier habe ich noch nie gesehen. Und man muss schon auch sagen, die Kanadierinnen haben schon auch oft die gleichen Spielerinnen gebracht. Vor allem Poulin, das ist für mich also eigentlich eher ein Top, wie Poulin da einfach jeden zweiten Wechsel einfach fast drauf war und du hast gesehen, okay, die will jetzt einfach dieses Finale entscheiden. Ist nicht gelungen. Hätte auch beinahe geklappt für Kanada. Filier hatte eine Riesenchance gleich zu Beginn der Verlängerung. Aber Poulin, wie oft die da aufs Eis gekommen ist, wie viel Eiszeit die hatte in der Verlängerung. Krass. Und ich glaube, damit so einer, ja, LaRocque, mittlerweile 36 Jahre alt, natürlich mega Erfahrung, 12. Weltmeisterschaft, darf nicht passieren, überhaupt keine Frage, aber vielleicht dann doch irgendwie nach so längerer Zeit dann auch der Verlängerung, ja, kleinen Konzentrationsaussetzer.
Genau, aber war das deswegen nicht eher ein Flop vom Trainerteam? Hätte man eigentlich sagen sollen, Poulin, du spielst jetzt nur jeden dritten Wechsel, dann wäre sie innerhalb der Wechsel vielleicht auch fitter gewesen, weil ich finde, du hast ja gerade so ab der 10., 11. Minute schon angemerkt, dass sie eigentlich nicht mehr kann. Sie ist ja dann immer ein Sprint und dann irgendwie nach 20 Sekunden direkt wieder runter. Fand ich ehrlich gesagt zu viel, muss ich sagen. Gucken wir auf die anderen, auf die USA. Taylor Heisey, oder? Was ein Finale.
vorher noch nicht so wirklich erfolgreich. Er hat ein Tor und zwei Vorlagen. Wenn du schaust, dass Poulin da schon zweistellig Punkte hatte im Turnier, ja, mit ungefähr den gleichen Gegnerinnen. Also und Heise hat halt einfach noch nicht so wirklich gepunktet. Im Finale macht es halt dann das Tor zum 3-2 in doppelter Überzahl. Kommen wir gleich dazu, welche Aktion zu dieser doppelten Überzahl geführt hat. Und dann die Vorlage zum Game-Winner, also Taylor Heise, Nummer 1 gedraftet in die PWHL. Playoff-Topscorerin letztes Jahr in der PWHL auf dem Weg zum Titel mit Minnesota, Playoff-MVP, Weltmeisterschaft von den Punkten her nicht so krass, aber dann eben im Finale ist sie da und hat ein Tor und eine Vorlage eben.
Ja, war richtig krass. Das war's dann, glaube ich, zum Finale. Nee, Quatsch, wir müssen doch über die Härte reden, ne? Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich Absicht war von Laura Stacey. Es sah ein bisschen bitterer aus, als es war, aber natürlich fährt sie volle Kanne in die Torhüterin rein und das war natürlich eine Strafe. Ich fand aber auch nicht, dass es 5 Minuten waren. Du hattest ja eh irgendwie deine Magerkappe auf beim Kommentieren, ist mir aufgefallen, ne? Also du warst ja sehr pro USA, muss ich sagen, bei den Schiedsrichterentscheidungen. Also, ja, also bei der einen absoluten Schwalbe der Amerikanerin, ja, da hebt sie ein bisschen leicht ab. Da habe ich gesagt, was ist los, Donald? Was kommentierst du denn da?
Ja, meinst du Abby Murphy, ja? Das ist halt, ist halt Abby Murphy bei dem Cross-Check, ja? Ich habe aber zumindest gesagt, dass sie abgehoben ist. Und ich sage trotzdem, Laura Stacey, all open eyes hit gegen Aaron Frankel in einem Sport, in dem Checks jetzt teilweise erlaubt sind, ja, aber dann so ein Check auch gegen eine Feldspielerin schon geahndet werden würde und dann eben gegen eine Frankel, die Scheibe spielt und dann auch noch auf den Knien ist, sodass es ihr bei dem Check ja nicht nur was gegen den Kopf gibt, sondern auch so Horse-Color-Tackle-mäßig beim Football unten die Beine in den Körper reinzieht. Also das war schon, ich habe verstanden, dass die Schiedsrichterinnen sich das nochmal angeschaut haben und überlegt haben, ob sie die 5 Minuten geben.
Ja, und auch dieser Ellbogencheck von Nurse, ne, der musste halt wirklich nicht sein. Ich glaube, der war auch keine Absicht, aber die zieht halt trotzdem voll den Ellbogen hoch. Die ist halt relativ groß und dann landest du halt automatisch, wenn du eine kleinere Gegenspielerin vor dir hast, mit deinem Ellbogen in deren Gesicht. Ja, das ist dann nicht so schön.
Dann gehen wir weg vom Finale und schauen noch insgesamt ein bisschen aufs Turnier, oder? Würde ich sagen. Ja. Top auf jeden Fall jetzt mal.
Zuschauer.
Ja, genau. Also neuer Rekord nicht nur, also Rekord war ja schon klar in der Gruppenphase, dass es ein Rekord ist für Turniere in Europa. Was krass ist, ne, dass es schon in der Gruppenphase feststeht, wo dann eigentlich erst die spannenden Spiele kommen. Aber ja, Tschechien, Eishockeyland und dann hast du 122.331 am Ende und dann ist es wirklich ein Rekord insgesamt für eine Frauenweltmeisterschaft. Also klar wollen der übertragende Sender will natürlich, also TSN will natürlich, dass das oft in Nordamerika stattfindet, aber ich glaube, dieses Turnier hat auch gezeigt, dass das in Europa vor allem dann in eben so ein Eishockeyland wie Tschechien funktionieren kann.
Und warten wir mal ab, es gibt ja wohl vom DEB Bestrebungen, die WM nächstes Jahr nach Deutschland zu holen. Ehrlich gesagt war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, so ein Turnier ist dann doch mal auf 2-3 Jahre vergeben, aber ist nicht so.
Ja, vielleicht. Die erste Überlegung war ja 2027, das ja sogar mit der Männerweltmeisterschaft irgendwie zu machen, dass man so ein bisschen überlappend hat. Es ist bis jetzt eigentlich immer so gewesen, dass du immer abwechselnd, also mindestens jedes zweite Turnier, jedes zweite Turnier eigentlich mindestens in Nordamerika. Also wenn wir mal schauen, 2019 war in Espoo, 2021 Calgary, 2022 in Herning und Friedrichshafen, 2023 in Brampton, dann Utica, also zweimal jetzt hintereinander Nordamerika. Jetzt eben Budweis, aber zweimal hintereinander in Europa gab es vor 15 Jahren zuletzt mal Hämeenlinna, Finnland und Zürich und Winterthur dann in der Schweiz. Aber ja, also ich glaube, die sind da relativ weit. Bekannt gegeben wird es halt dann wieder bei diesem Kongress während der Männerweltmeisterschaft, ob dann nächstes Jahr wirklich in Deutschland die Frauenweltmeisterschaft stattfindet.
Ja, die Frage wäre natürlich, wo kriegt man es auch hin, dass die Spiele, wo die Deutschen nicht spielen, Miesbach. Dann trotzdem wie das Ding. Ja, Miesbach, genau. Und zumal ja auch die Österreicherinnen aufgestiegen sind. Ne? Das ist auch noch ein Top. Und vor allen Dingen auch sind die Italienerinnen aufgestiegen. Was war denn da los?
In der Division 1B, also die jetzt in die 1A aufgestiegen, also zweiklassig sind sie, aber.
Also dritte zu zweite.
Genau, dritte zu zweite Liga, genau. Kein einziges Gegentor und laut World Hockey auf Instagram sind sie die erste Mannschaft überhaupt, die bei einer Weltmeisterschaft kein einziges Gegentor kassiert. Also Italien ist auch zweitklassig aufgestiegen. Österreich zum ersten Mal in der Top-Division. Nächstes Jahr wird dann auch cool, vielleicht da in der Gruppe mit Deutschland. Natürlich da wieder Anna Meixner, Theresa Schafzahl, Selma Lugin im Tor, Annika Fazokas in der Verteidigung, so dieses Quartett, das wir die letzten Jahre auch gehabt haben, mit richtig starken Leistungen gut gescored und Österreich geht hoch.
Also ihr habt gehört, dass der Vetter sagt, Italien holt Olympiagold nächstes Jahr. Warten wir mal ab, ob es wirklich so passiert. Gehen wir wieder zurück nach Deutschland, DEL 2. Da waren ja auch beiße Spiele am Wochenende.
Lass noch kurz drei Gedanken zur Frauenweltmeisterschaft. Also top auf jeden Fall noch das Comeback von Finnland im Spiel um Bronze. Ja, weil Tschechien da 3-0 geführt hat und schon eben ja auf dem Weg war, wieder eine Bronzemedaille zu holen und Finnland dann so ein bisschen von diesem zweiten Thron zu stoßen, also den Thron hinter Kanada und den USA. Elisa Holopainen mit 2 Powerplay-Toren dann zum Ausgleich. Die ist ja bei Frölunda als Meister geworden. MVP der schwedischen Liga. Hat noch einen Vertrag nächstes Jahr, aber gilt schon auch als Spielerin, die in die PWHL dann wechseln könnte. Bei den Tschechinnen Peslarova im Viertelfinale gegen die USA, da hat Tschechien ja nur 1-2 verloren, hatte 1-0 geführt, war da wirklich nah dran an der Sensation. 43 Saves bei der 1-2 Niederlage und bei Japan noch erstes Tor überhaupt gegen Kanada, natürlich deutlich verloren im Viertelfinale 9-1, aber sie haben Tor gemacht, also das müssen wir glaube ich auch noch erwähnen als Tor.
Ja, generell haben die Japanerinnen echt gut gefallen, ne? Also ja, du hast jetzt schon mehrmals immer das anmoderiert mit, ja, wir müssen jetzt wieder die Klischees sagen, müssen wir bei Japan wirklich extreme Geschlossenheit, extremes Kämpfen, extreme Taktik und alles super, aber mir haben die wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen, die Japanerin.
Dann ab in die DL2, Dresdens Offensive, top, oder?
Ja, total. Also ich meine allerdings für mehr als 40 Minuten gestern war da nicht so viel von Dresdens Offensive. Da stand 2-0 für Ravensburg. Ravensburg hat drauf und dran in der Serie 2-1 in Führung zu gehen. Aber dann schießt Dresden einfach mal 5 Tore. Gut, 2 davon ist leere. Aber trotzdem haben sie die Dresdner innerhalb von 10 Minuten das Spiel gedreht. Und das entscheidende Tor macht Travis Turnbull in Unterzahl. Ne? Also die alten Recken, sie können es noch in Dresden.
Ja, vor allem also jetzt. Gestern waren es eben dann 5 Import, beziehungsweise halt Spieler, die nicht in Deutschland geboren sind, dann teilweise 2
Flaggen. Ja, übrigens die Dresdner Mannschaft eh komplett.
Genau, ja, die Spieler tragen die Mannschaft halt und insgesamt die Offensive halt jetzt mit 10 Toren in den letzten beiden Spielen, also Dresden jetzt nach der Niederlage in Spiel 1 dann da schon in der Offensive auch gut heiß
gemacht. Ja, am Samstag gab es ja schon 5-1 genau. Und sieht nicht schlecht aus für Dresden. Oberliga, Hannover, in der Verlängerung auch nicht so verkehrt.
Zum zweiten Mal jetzt, ne? Also das zweite Spiel hatten ja die Bietigheim Steelers gewonnen. Spiel 1 und 3 gehen an Hannover und da hatten es tatsächlich auch wieder die großen Namen, Jordan Knackstedt und Alan McPherson, die beiden besten Scorer der Playoffs aktuell, die jeweils getroffen haben in Spiel 1 und 3 in der Verlängerung. Gestern eben Alan McPherson. Auch da war Hannover zurück, hat aufgeholt, hat ausgeglichen und das Spiel dann in der Verlängerung gewonnen. Also DL2, Dresden 2-1 vorne gegen Ravensburg, Oberliga Hannover 2-1 vorne gegen Bietigheim.
Auf in die Schweiz. Dominik Kahun fängt wieder an zu punkten. Wir hatten ja schon gesagt, dass er im Viertelfinale so stark war, im Halbfinale dann keinen einzigen Punkt gemacht, jetzt im Finale ist er wieder da. Lausanne verkürzt auf 1-2. Kollege wird auch schon mal Rokette.
Ich glaube, schon Rokette oder Theo Rokette. Ja. Okay. Er hat auf jeden Fall kanadische Wurzeln, also vielleicht wird auch Roquette ausgesprochen, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch Theo Roquette, ja. Theo ist auch ein geiler Vorname, Theo Fleury, da muss ich dann sofort mit dran denken. Ja. Oder José Theodora, Theo Roquette. Ich weiß es ehrlich gesagt. Gebt uns eine kurze Info, ob der italienisch ausgesprochen wird, Roquette oder eben.
Oder ob der gegendert wird, will ich auch gerne wissen. Ne? Und dann also, Dominik Kahun auf jeden Fall mit 2 Assists in dem Spiel, Lausanne verkürzt auf 1-2 und in Finnland geht was ab. Da ist quasi, wie uns der Kollege Banditendoc erzählte, Augsburg im Finale.
Ja, so ungefähr. Ne? Also eine Mannschaft, die mit Saipa, die letztes Jahr noch Tabellenletzter eben geworden ist, jetzt im Finale gegen Kalpa Kuopio. Und was noch dazu kommt, und auch das ist ja, würde dann zu Augsburg passen, beide Teams haben noch nie eine Meisterschaft gewonnen. Also haben schon eine lange Tradition, aber sind noch nie Meister geworden. Das heißt also, es gibt einen neuen Meister in Finnland, nachdem Tappara Tampere ja die letzten Jahre Serienmeister war. Dann war Ilves Tappara rausgenommen. Ilves auch zum letzten Mal 1985 Meister. Wäre auch eine geile Geschichte gewesen. Aber jetzt ist es halt entweder Lappeenranta oder Kuopio. Wenn man dann mal schaut, also Kimmo Timonen sollte im Begriff sein. Bekannt ist der ehemaliger Spieler von Kuopio. Jussi Markkanen, dann NHL-Torwart, bei Saipa gespielt. Aber das sind halt zwei Teams, die noch nie den Titel in Finnland gewonnen haben. Und jetzt passiert das. Einer der beiden wird Meister.
Ja, noch ein Flop aus Finnland hatten wir in den Best of Seven schon drin. Bei IFK gibt es einen Belästigungsskandal. Da hat eine Firma, es wird immer das Massageinstitut übersetzt. Ich denke mal, das ist einfach irgendwie eine Firma, die Physiotherapie macht, genau. Und da sind wohl junge Schülerinnen belästigt worden von IFK-Spielern. Da gibt es gerade einen Riesenskandal in Finnland und der Verein hat sich jetzt schon öffentlich entschuldigt und will irgendwie eine Form von irgendwie einen 6-Punkte-Plan aufstellen, wie sowas künftig zu vermeiden ist. Und wo wir bei dem Thema sind, diese Woche ist jetzt nichts mit Tops und Flops vom Wochenende zu tun, aber diese Woche beginnt ja in Kanada der große Prozess um den Missbrauchsskandal von der U20-Mannschaft von 2018. Ja.
kurzer Blick noch nach Tschechien. Pardubice fehlt da führt da im Finale gegen Brno und es fehlen Pardubice, so rum ist es richtig, noch 2 Siege zur ersten Meisterschaft seit 2012, also schon in den europäischen Ligen. Ja, neuer Meister in Finnland, vielleicht Lausanne, die sich den Titel holen gegen Zürich, wobei sie dann 1-2 drehen müssen. Auch das wäre Abwechslung und eben Pardubice schon länger nicht mehr Meister geworden in Tschechien.
Dann jetzt mal auf in die NHL und top natürlich 2 ganz große Namen. Alexander Ovechkin macht 2 Tore für Washington. Washington gewinnt 3-2 nach Verlängerung gegen Montreal. Und vor allen Dingen war es der allererste Playoff-Verlängerungstreffer von Alex Ovechkin heute Nacht. Der hat ja schon ganz oft in der Verlängerung, da hält er sogar den Rekord in der Hauptrunde, aber in den Playoffs hat er das noch nie geschafft in seiner langen Karriere. Jetzt hat er es geschafft, heute Nacht hat er 3-2 gemacht. Und natürlich Connor McDavid. Edmonton liegt 4-0 zurück. Kurz, und dann macht er im letzten Drittel, im Ende zweites Drittel hat er ja schon eine Vorlage auf 3 Seite gegeben, schönes Tor. Und dann macht McDavid einfach noch 2 Vorlagen und noch ein Tor. Oilers gleichen aus, kurz vor Schluss auf 5-5 und kriegen dann im Gegenzug aber trotzdem noch das 5-6 rein. Deswegen top McDavid, Flop, Flop Edmontons Defensive.
Edmonton verliert dieses Spiel dann unter dem Strich 5-6. In der letzten Minute ist dann Dano, der den Siegtreffer macht für die LA Kings und das, was wir eigentlich schon...
Ekelschuss irgendwie, ne? Wieder so
ja. Ganz cool. Aber das, was wir schon gesagt haben, es wird dieses Jahr schwieriger auf jeden Fall für die Oilers, als in den letzten Jahren an LA vorbeizukommen. Wäre jetzt auch dieses Jahr tatsächlich nicht überraschend, wenn sie in der ersten Runde schon ausscheiden.
Ja, definitiv. Also eigentlich können alle 3 Deutschen ausscheiden, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also auch Stützle und Ottawa und natürlich auch Sturm und die Panthers. Gucken wir mal auf Ottawa. Da hast du schon sehr gemerkt, dass die noch ein bisschen unerfahren sind. Also das waren wirklich dumme Strafen. Auch eine von Stützle, dieser Bandencheck da in der offensiven Zone. Also diverse Fouls in der offensiven Zone, die völlig unnötig waren. Und da gibt's ein Powerplay für Toronto und Toronto macht das Tor. Also das, klar, Toronto hat stark gespielt und Matthew Nyes muss man erwähnen, definitiv, wie der das Team wirklich in der Breite auch besser macht. Und so ein Tavares...
Ein anderer Faktor, ne? Matthew Nyes nochmal vor dem Tor, mal ein Rebound und so ein dreckiges Tor. Und das ist, glaube ich, das,
was Hyman vorher gemacht hat, ne?
Genau, das, was ihnen in den Playoffs jetzt, genau, dann nach dem Abgang von Hyman gefehlt hat. Das haben sie jetzt wieder mit Nyes und da bin auch sehr gespannt, wie weit es dann geht für Toronto in dieser Saison.
Ja, aber ich fand da trotzdem, Ottawa hast du schon selber angemerkt, dass das ein Team ist, mit dem sehr viele Spieler noch nie Playoffs gespielt haben oder halt jahrelang nicht. Also die waren vielleicht ein bisschen zu euphorisch manchmal oder einfach auch zu unerfahren. Vielleicht war der ganze Moment, dieses erste Playoff-Spiel, dann auch noch in Toronto. Vielleicht war der ein bisschen zu groß für die. Müsste heute Nacht anders laufen.
Hast du noch weitere Tops und Flops aus der NHL oder sagen wir einfach in den nächsten Tagen dann in den 10 Minuten viel, viel NHL, dann immer der Blick auf die verschiedenen Serien?
Ich würde sagen beides, ne? Also wir sagen das in den nächsten Tagen, aber top natürlich, wenn man muss man definitiv auch LA ansprechen, ne? Weil die wirklich stark unterwegs sind und ja, heute Nacht Connor Hellebuyck richtig, richtig stark, 2-1 gewonnen, Winnipeg führt jetzt 2-0 in der Serie, das sieht schon ordentlich und natürlich die Atmosphäre in Winnipeg und alle wieder die weißen Klamotten an,
das ist oder geil, insgesamt, ne? du, das ist einfach nochmal ein komplett anderer Sport. Also in der Hauptrunde schon ein komplett anderer Sport im Vergleich zu Europa, dieses Eishockey, das da gespielt wird und es geht halt so dermaßen ab und alle drehen wieder auch Social Media, drehen wieder durch, was es da halt in 2 Nächten NHL-Playoffs schon wieder für Geschichten gibt. Ne? Also ein paar haben wir jetzt angesprochen. Macht schon Bock. Macht richtig Bock.
Ja, ja, absolut, definitiv.
Dann schauen wir doch.
Vegas hat auch wieder gewonnen, aber dann machen wir dann.
Dann schauen wir doch in die CHL, also in die Nachwuchsligen mit den Tops und Flops und sind jetzt bei in der WHL. Gavin McKenna, 22 Punkte in 9 Playoff-Spielen, der schon in der Hauptrunde brutal gepunktet hat. Madison Hat Tigers haben die erste Runde gegen die Swift Current Broncos mit 4-1 gewonnen, 4-0 jetzt gegen die Prince Albert Raiders und McKenna geht ab ohne Ende. Julius Sumpf in der Quebec Major Junior Hockey League, 10 Punkte in 9 Spielen.
Richtig ab, der Kollege, ne?
Ja, 10 Punkte in 9 Spielen in den Playoffs mit den Moncton Wildcats, ebenfalls die ersten beiden Runden gewonnen. Landon Dupont als 15-Jähriger, 15 Punkte in 9 Spielen. Nochmal WHL, der Sohn von Mickey Dupont, Ex-Eisbären Berlin. Und dann vielleicht noch eine Info zu den anderen deutschen Spielern da in der CHL. Also David Lewandowski mit den Saskatoon Blades schon ausgeschieden, genauso wie...
Leser der Rheinischen Post wissen das natürlich.
Genauso wie Carlos Händel mit den Halifax Mooseheads. Und AHL noch einmal Maxi Zuber, der startet morgen am Mittwoch mit den Tucson Roadrunners in die Playoffs. Ist eine Best-of-3-Serie gegen die Abbotsford Canucks. Auch interessant, wie lang es da geht, weil das auch ein Kandidat ist natürlich für die Weltmeisterschaft.
Absolut, aber mal ernsthaft kurz, ich habe letztens mit Lewandowski ein bisschen länger gesprochen, habe einen Artikel darüber geschrieben, ich glaube, der ist auch nicht hinter dem Bezahlschrank, könnt ihr euch so angucken, war ganz witzig, was er so erzählt hat, ich meinte irgendwie, was war das Leben so, ich dachte, ist nicht so viel los in Saskatoon, war ein bisschen langweilig, aber dann sag ich so, wie war das Wetter, meinte er so, ja, bei minus 40 Grad habe ich einmal einen Spaziergang gemacht und gemerkt, nee, das war die Nummer, also minus 40 Grad ist es da im Winter, also das ist schon echt hart.
Das ist alles, was in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Wie gesagt, in den nächsten Tagen die 10 Minuten Eishockey, auch viel zu den NHL-Playoffs. Also, wenn ihr da noch nicht mit dabei seid, dann steady.de/bislockey. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.